Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer allerersten Folge von Growing Values. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass es endlich losgeht nach den vielen Wochen der Vorbereitung. Im Teaser habt ihr schon vernommen, TSO, The Simpson Organization, ist ein US-Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Gewerbeimmobilien im Südosten der USA. Neben Büroimmobilien befassen wir uns dort unter anderem auch mit sogenannten Self-Storages, also Selbstlagerzentren. Das ist die Immobilienklasse, die in den letzten 30 Jahren die stabilsten und höchsten Renditen erzielt hat. Ja, und warum das so interessant ist und warum gerade auch Florida im Zusammenhang mit Self-Storages so ein interessanter Standort ist, bespreche ich heute mit meinem geschätzten Kollegen Christian Kunz, Sales- und Marketing-Manager bei TSO. Christian, schön, dass du da bist.
Ja, danke Bernhard. Also ich freue mich auch sehr, weil es ist ein ganz tolles Projekt, was du hier ins Leben gerufen hast. Und dass ich jetzt bei der Pilotfolge auch dann direkt der erste Interviewpartner von dir bin, ist natürlich was ganz Besonderes. Und das Thema, was du gerade gesagt hast, Florida, ist natürlich auch so mein bisschen Herzensthema, was ich habe, weil ich hatte das Glück, dass ich doch ein sehr gutes Zuhause hatte und mein Vater und meine Mutter es mir ermöglicht haben, dann auch sehr, sehr viel schon meiner Kindheit in Florida zu sein. Ich bin also praktisch urlaubstechnisch immer in Florida gewesen. So soll sich das dann auch durch mein Leben weiterziehen. Aber auch, ich sag mal, den Ruhestandsplanung bei mir ist ganz klar, wenn wir dann in Deutschland irgendwann mal die Zelte abbrechen, dass ich mich dann auch in Florida
zu Hause. Also ich grätsche mal direkt rein, ne? Ja. Weil man muss dazu sagen, wir sind ja hier in einem Team und Christian ist sozusagen der Leiter von unserem Team. Und wenn ich höre, dass er in Ruhestand geht, dann muss ich mal eben zwischengrätschen, weil das natürlich noch ganz, ganz, ganz weit weg ist.
Ganz weit weg.
Aber das ist der eine Grund, warum ich dich natürlich gerne auch hier für diese erste Folge im Podcast haben wollte, nämlich einmal deine, ich sag mal, Position hier, Sales- und Marketing-Manager, vor allen Dingen aber auch die lange Zugehörigkeit schon zu TSO. Das heißt, du hast die Historie hier ja mitgeschrieben, aber und du hast halt eben diese ganz private Beziehung zu Florida. Und von daher, lass uns dann noch mal ein bisschen einsteigen, wenn jemand da noch nie gewesen ist und vielleicht so ein Bild haben möchte. Wie würdest du Florida charakterisieren? Was ist so das Besondere an diesem Sonnenscheinstaat, wie es so schön heißt, Sunshine State?
Vielleicht mal grundsätzlich, viele sind schon in den USA gewesen, aber Florida ist ähnlich wie Bayern in Deutschland. Also Florida hat seine ganz eigene Gesetzgebung, sein ganz eigenes Klima, seine ganz eigene Bevölkerung von der Mentalität her, vom Lebensgefühl her und dergleichen. Und wenn man nach Florida kommt, entweder man liebt es und man verliebt sich in Florida oder man sagt, naja, das ist jetzt vielleicht doch nicht so ganz meins, dann ist man vielleicht eher in New York oder Kalifornien. Okay. Oder dergleichen. Ich hatte halt, wie gesagt, den Luxus, als kleiner Bub schon in Amerika zu sein in den 80er, 90er Jahren. Damals war es noch ohne Internet und dergleichen. Das heißt, wenn man aus Deutschland natürlich in Amerika war, dann war man weg. Man kannte es hier nur aus Filmen und dergleichen. Aber Florida hat mich immer begeistert, weil es ist immer was los. Man hat immer schöne Freizeitmöglichkeiten. Man hat aber auch immer eine Abgeschiedenheit, eine Ruhe, eine Natur. Und man kann wirklich innerhalb von kürzester Zeit vom Nachtleben in die Wildnis praktisch gehen und hat unheimlich viele Möglichkeiten. Ja, und das hat mich eigentlich ein Leben lang fasziniert. Und das ist auch das, was mich dann auch dann später wieder dort hinholen wird.
Ja, Wildnis ist so ein Stichwort. Ich habe mich da auch ein bisschen nochmal intensiv damit befasst, auch in der Vorbereitung. Also extrem viel Flora, Fauna. Ich glaube, relativ viel Waldgebiet auch. Also landschaftlich extrem attraktiv. Viele seltene Tiere, Stichwort Everglades, Stichwort Sümpfe und damit eben auch Krokodile. Vor allen Dingen aber, vielleicht sagt da noch mal was zu, es ist ja auch eine ganz besondere Lage, so als Halbinsel zwischen Golf von Mexiko auf der einen Seite und Atlantik, also schon auch eine richtige Urlaubsinsel oder Halbinsel, ne?
Absolut, ja. Also vielleicht nur einen kleinen Funfact hier zum Thema Everglades. Das ist kein Sumpf, sondern das ist ein Fluss. Okay. Ja, ein sehr großer Fluss.
War schon direkt daneben getippt,
ja. Ja, ich glaube knapp, ich weiß es gar nicht jetzt genau, aber ich glaube 100 Kilometer Breite und 160 Kilometer lang. Aber Everglades sind wirklich ein Fluss und viele denken ja, das ist so ein Sumpfgebiet und da sind nur Alligatoren und Moskitos. Die Everglades sind auch der größte Wasserlieferant für Florida.
Okay.
Ja, also ganz Miami und dergleichen, über 7 Millionen Menschen beziehen ihr Trinkwasser aus den Everglades. Also es ist nicht so, wie man sich das als Deutscher vielleicht vorstellt, ein Tümpel mit Alligatoren, sondern wirklich ein ganz, ganz tolles Biotop. Wie stellt man sich Florida hier an der Stelle vor? Also ich war immer größtenteils auf der Golfseite. Also wir haben ja auf der linken Seite, wenn man praktisch oben auf der Landkarte drauf guckt, im Westen den Golf von Mexiko. Und auf der anderen Seite haben wir den Atlantik. Und es ist natürlich auch vom Strand her und vom Klima her ein bisschen was anderes. Und der Golf von Mexiko ist so eine riesen Badewanne. Okay. Das Schöne ist, wenn ich, wie gesagt, ich war immer auf der Golfseite die meiste Zeit, ich kann jeden Abend einen Sonnenuntergang anschauen, den wir hier nur aus dem Kino kennen. Ja, also man setzt sich da wirklich an den Strand und hat einen Sonnenuntergang. Ich glaube, wir haben in Florida über 800 Meilen Strand von, glaube ich, 1700 Meilen Küste, ich glaube, die größte Küstenregion überhaupt in Amerika.
Wahnsinn.
Und egal, wo ich in Florida bin, selbst wenn ich in Zentralflorida wohne oder dergleichen, ich habe maximal 100 Kilometer, bis ich am Strand bin. Linke Seite, rechte Seite. Also ich kann immer, egal wo ich wohne, innerhalb von einer Stunde Fahrzeit oder dergleichen, kann ich halt an einen der Strände erreichen. Und das ist halt ein wunderschönes cool. Lebensgefühl, was wir da haben.
Du hast auch mal gesagt, als wir uns mal darüber unterhalten haben, es gibt so ein ganz besonderes Licht. Also irgendwie, als ob die Farben noch mal ein bisschen gefiltert werden, so automatisch gefiltert werden.
Ja, also diese Farbe ist wirklich, das muss man mal erlebt haben. Man steigt das erste Mal in Miami vielleicht aus dem Flieger aus. Und jetzt ist auch so, dass im Süden unten ist ja schon richtig tropisches Klima. Also größter Teil Florida natürlich subtropisches Klima. Aber gerade im nördlichen Bereich, dann kann es auch mal kalt werden, da schneit es auch alle 10, 15 Jahre mal. Aber ich sag mal, so alles im südlichen Bereich ist wirklich sehr, sehr warm, hat auch eine hohe Luftfeuchtigkeit und dergleichen. Und dadurch wirkt einfach das ganze Licht ein bisschen plastischer. Mit so, wie so einem, cool. Mit einem Farbfilter und auch die Luft ist so ein bisschen greifbarer. Und also wenn man dort aus dem Flieger aussteigt, man merkt sofort, man ist jetzt nicht in Kalifornien zum Beispiel oder sowas.
Ja. Jetzt sind wir ja kein Reiseveranstalter, das muss man an der Stelle nochmal dazu sagen, auch wenn wir uns gerade ein bisschen in Rage reden über die Schönheit von Florida. Wir kommen ja eher aus der Kapitalanlageseite, aus der Investmentseite. Lass uns mal die Biege kriegen. Auf der einen Seite Florida, mal von der Größe her, ich glaube, drittgrößter Bundesstaat bezogen auf die Bevölkerung.
Korrekt.
Mit, wie viel, weiß ich, 20 Millionen?
Ja, wir sind jetzt bei ungefähr 23 Millionen Einwohnern aktuell, stetig wachsend, ja.
Also schon eine echte Hausnummer, ne? Das ist eben kein kleiner Staat, sondern es ist schon dann doch ein relativ großes Gebiet. Gehen wir mal auf die Bevölkerung ein. Mhm. Also du hast schon gesagt, Golf von Mexiko, ich entnehme dem ja auch so ein bisschen, das ist dann auch eher der etwas anspruchsvollere Teil, also sprich der, wo auch vielleicht Menschen wohnen mit einem gewissen Vermögenshintergrund, wo auch Preise höher sind. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es jetzt ganz unterschiedlich oder haben wir schon doch sehr stark auch Vermögende, die in Florida wohnen, speziell beispielsweise an der Westküste?
Florida ist kein sehr großer Bundesstaat. Ich glaube, der 22. größte von der Fläche her. Was wirklich spannend ist, Florida ist sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben jetzt seit 2010 über 25% Bevölkerungswachstum gesehen. Und das Zweite, was spannend ist, Florida teilt sich praktisch in den Norden und Süden auf. Mhm. Ja, du hast knapp ein Fünftel der Bevölkerung lebt überhaupt im Norden, knapp 4 Millionen Menschen. Und der ganze Rest lebt im Süden von Floridas. Also wir haben ja eine sehr starke Bevölkerungskonzentration in den südlichen Bereichen, was natürlich maßgeblich auch daran liegt. Da ist wirklich schönes Wetter, weil wenn man oben Richtung Alabama, Georgia an der Grenze ist, da ist A, sehr, sehr viel wirklich richtiges Sumpfgebiet. Also es ist halt klimatisch auch, da wird es auch mal kälter, da gibt es auch mal Frost und dergleichen. Insofern konzentriert sich die Bevölkerung doch sehr, sehr stark im südlichen Bereich. Was in Florida auch noch sehr spannend ist von der Bevölkerungsentwicklung her, es gibt nicht nur wie meine Wenigkeit irgendwann dann in vielen, vielen Jahren mal jemand, der sich da zur Ruhe setzt aus dem Ausland, sondern wir haben eine unheimlich starke Binnenmigration innerhalb der USA.
Heißt, ich kriege schon nochmal direkt rein, Binnenmigration, also quasi innerhalb des Landes der USA, eine Wanderung, so nenne ich es mal, aus dem Norden oder von wo kommen die Menschen her?
Also es gibt eine ganz spannende Entwicklung demografisch gesehen. Es waren ja in den letzten Jahren war natürlich San Francisco, New York, das waren ganz, ganz beliebte Places to be in Amerika. Es ist aber dort sehr teuer geworden zum einen, aber auch das Arbeitsplatzangebot ist nicht mehr das gleiche und viele, viele Menschen suchen natürlich für ihre Familie entsprechend gutes Klima, günstige Lebenshaltungskosten, Ausbildungsmöglichkeiten, Jobangebote und so weiter und so weiter. Und das findet man generell schon sehr, sehr stark im Südosten der USA, deutlich qualifizierter vor als in anderen nördlichen Bereichen. Mal ein Beispiel oder zwei Beispiele. Warum ist es für einen Amerikaner spannend, nach Florida zu ziehen? Ich habe auf der Bundesebene 0% Einkommensteuern. Gibt nur 8 Bundesstaaten überhaupt in Amerika, die das haben. Also das ist natürlich schon mal ein riesiger Vorteil. Dann habe ich auch noch durch das gute Jobangebot ein relativ hohes Durchschnittseinkommen an den meisten Städten von Florida. Und zweite, ich habe einen Freund da zum Beispiel, der schickt seine Kinder auch zur Universität. Wenn der jetzt in Georgia wohnt, muss der für so eine Uni im Jahr so um die 80, 90, 100.000 Dollar bezahlen. Ist er aber Einbürger von Florida, kriegt das Ganze für 26.000 Dollar.
Okay.
Auch das muss man ja in seine wirtschaftliche Kalkulation einbeziehen. Und das sind nur so ein paar, ich sag mal, ganz alltägliche Gründe für den Amerikaner zu sagen, ich verlasse vielleicht den einen oder anderen Bundesstaat und gehe runter nach Florida.
Das heißt, wir haben eine Nachfrage, die daraus ja entsteht, dass immer mehr Menschen oder zumindest mehr dann in den Südosten ziehen und eben auch nach Florida. Heißt also, eine prosperierende Wirtschaft mit den entsprechenden Arbeitsplätzen, mit Kaufkraft. Dann sind wir ja schon beim Thema, wo wir hinwollen, nämlich auch zu sagen, warum ist das interessant für Investoren? Was macht da Sinn, wenn man sich da finanziell letztendlich als Investor beteiligen will? Deswegen komme ich nochmal so ein bisschen auch auf unseren Bereich, sprich TSO. Was mir besonders gut gefallen hat im Vorfeld, deswegen kannst du auch nochmal da vielleicht drauf eingehen, durch diese Lage, also Halbinsel, sprich viel Küste, viel Wasser, gibt es, glaube ich, ein Riesenproblem, Stichwort Lagerhaltung, respektive wohin mit meinen, keine Ahnung, Sportausrüstung, mit meinen Möbeln, weil wir wissen, Amerikaner konsumieren durchaus viel, schmeißen aber nichts weg und haben kaum Möglichkeiten für Keller oder ähnliches, ne? Anders als in Europa, wo wir das eher gewohnt sind.
Ich hatte ja gesagt, ne, also 100 Kilometer, egal wo du bist, maximal bis zur Küste. Du lebst eigentlich fast überall in der Nähe oder am Wasser. Und auch in den USA wird natürlich auch anders gebaut, als wir es in Deutschland kennen. Und so eine Vollunterkellerung oder sowas ist da, ja, das gibt es bei Villen, aber bei den meisten normalen Standardhäusern ist das einfach nicht der Fall. Das heißt, du hast vielleicht eine Doppelgarage oder sowas, aber das ist dann auch eher, dann steht da mal eine Couch, ein Fernseher drin, dann hast du mehrere Autos. Also die Amerikaner haben unheimlich viele Dinge, aber wenig Platz im Verhältnis dazu. Und dann kommt das, was du angesprochen hast, wo gehe ich denn eigentlich hin? Möchte aber vielleicht noch mal ein bisschen noch mal was zum Thema Bevölkerungsentwicklung sagen, damit man, ich glaube, in Deutschland ganz, ganz schwierig sich vorzustellen, was das bedeutet. Wir haben in Deutschland in 30 Jahren ungefähr 6% Bevölkerungswachstum gehabt. Das hat Florida in den letzten 4 Jahren gehabt.
Wahnsinn.
Natürlich prozentual gesehen, aber trotzdem, das ist halt die Dynamik, die wir haben. Ich bin jetzt auch schon seit 2006 mit TSO im US-Immobilienbereich unterwegs und es ist auch die ganz klare Schlussfolgerung, wo investiere ich denn in Immobilien? Dort, wo die Menschen abwandern oder dort, wo sie zuwandern? Wo ich eine abnehmende Bevölkerung habe, eine zunehmende. Und wir haben natürlich für uns so als kleines Firmenmotto, wir möchten erkennen, wo die Menschen hingehen und idealerweise vor ihnen den entsprechenden Bedarf an Immobilien bedienen und decken. Und deswegen ist natürlich Florida eins unserer absoluten Hauptzielinvestitionsgebiete aufgrund der starken Populationsentwicklung, die wir da haben.
Lass uns da nochmal beibleiben, weil das ist ja, glaube ich, der spannende Punkt. Der eine Schwerpunkt, den wir als TSO in den USA verfolgen, ist eben das Thema Büroimmobilien. Und ein anderer Schwerpunkt sind eben diese sogenannten Self-Storages, also zu Deutsch Selbstlagerzentren. Und ich glaube, da müssen wir nochmal drauf eingehen, weil ich habe das hier bei uns mal am Bahnhof gesehen. Also ist ja lächerlich, also sprich irgendwo ein größeres Schließfach. In den USA eine völlig andere Thematik, aber sag dann nochmal ein bisschen was zu, weil ich glaube, das ergibt sich eben auch aus dem Genannten, was du gerade gesagt hast.
Ja, super. Also Self-Storages oder Selbstlagerzentren sind in Deutschland einfach unbekannt, weil es die so gut wie gar nicht gibt. Wir haben hier knapp 85 Millionen Einwohner und etwas über 300 Self-Storage-Immobilien in ganz Deutschland. Also das ist homöopathische Größenordnung. Und wenn Leute das noch nie gesehen haben, dann liegt das einfach daran, weil die gibt es so gut wie nirgendwo. In den USA ist es komplett anders. Wir haben in den USA ungefähr, ich sag mal, die vierfache Bevölkerungsmenge wie in Deutschland. Aber wir haben über 52.000 Selbstlagerimmobilien. Das heißt, wenn ich in Amerika auf dem Highway fahre, dann kann ich nicht 5 Minuten fahren, ohne irgendwo an der Seite so ein Selbstlagerzentrum zu sehen, weil der Bedarf nach Fläche gigantisch ist. In Deutschland hohe Leerstände. Wir haben ja so ungefähr 75% Vermietungsstand, habe ich mal nachgeschlagen vor dem Podcast. In den USA bei knapp 95% Vermietungsstand. Also das sind eigentlich praktisch Selbstläufer, diese Immobilien. Und für das amerikanische Verständnis, Größenordnung, jeder 10. Amerikaner nutzt so ein Self-Storage aktuell, ist es ganz, ganz klar, ich ziehe um, ich brauche Lagerplatz, ich lege Haushalte zusammen, ich verkleinere mich vielleicht wegen dem Alter oder dergleichen, aber ich muss irgendwo hin mit meinen Sachen. Und es ist ganz normal, wenn ich mir eine neue Wohnadresse anschaue, dass ich gucke, wo ist das nächste Self-Storage in der Nähe, um dann automatisch dann auch so einen Lagerplatz zu mieten. Und die gibt es in allen Größen, von Schließfachgröße bis zu Doppelgaragen. Es gibt Stellplätze für Boote, je nachdem. Also man kann eigentlich alles, was man an Hab und Gut hat, in so einem Selbstlagerzentrum unterbringen.
Und, das muss man dazu sagen, die Dinger sehen ja auch ein bisschen anders aus als die berühmten Schließfächer, von denen ich eben sprach. Also für mich war das beeindruckend, weil ich dachte immer, von außen sieht aus wie eine hochwertige Apartmentanlage. Und dann stellt sich raus, das ist eine Lagerhalle, in Anführungszeichen. Ja, das ist sicherlich ein bisschen mehr, aber auch das ist ja nochmal eine völlig andere Mentalität, dass die aussehen wie hochwertige, ja, Apartmentanlagen.
Ja, das ist auch richtig, aber gleichzeitig auch nicht ganz richtig, weil gut 95% aller Self-Storages, die es in den USA gibt, die kennt man vielleicht noch aus dem Fernsehen, wo es so Versteigerungen gibt, wo so Lager aufgemacht werden. Das sind eigentlich Garagenhöfe. Das sind also große Höfe, da möchte man vielleicht abends im Dunkeln auch nicht unbedingt draufgehen. Was wir allerdings bei TSO machen, hat eine ganz andere Qualität. Wir bauen sogenannte Premium-Self-Storages, was du gerade auch richtig gesagt hast. Da erkennt man den Industriecharakter überhaupt nicht. Das liegt allerdings jetzt nicht daran, dass wir hier unbedingt was sehr Schönes machen möchten, weil Ego oder dergleichen, sondern die Anforderungen für so ein Self-Storages sind stellenweise sehr, sehr schwierig zu erfüllen, weil wir wollen ja dorthin gehen, wo die Menschen sind. Also wenn ich was einlagere, dann möchte ich ja nicht weit fahren, also gerade der Amerikaner möchte auch nicht laufen, sondern ich möchte mein Hab und Gut ja griffbereit haben. Also das Der klassische Self-Storage-Nutzer, der wohnt noch nicht mal eine Meile entfernt von so einem Self-Storage. Aber dann baue ich ja die Objekte dort, wo die Menschen leben. Da kommt dabei der Widerspruch, die Menschen wollen zwar den Lagerplatz, aber sie wollen keine Industriebebauung bei sich in der schönen Siedlung haben, wo sie sich gerade für 500.000 Dollar ein Haus gekauft haben. Und deswegen fangen wir an, solche Objekte mit Fassadenverkleidung zu versehen, dass die aussehen wie ein Hotel, wie eine Apartmentanlage. Du erkennst die oft von außen gar nicht, aber das ist halt, wie gesagt, Mittel zum Zweck, um überhaupt die Baugenehmigung an solchen Standorten dann zu erhalten.
Das war nochmal das richtige Stichwort, Baugenehmigung. Ne? Denn die Frage ist ja, selbst wenn ich das jetzt akzeptieren würde, dass das Ding aussieht wie eine Lagerhalle, ich kriege im Zweifel da keine Baugenehmigung. Also daher dann die Optik, aber auch innen. Ich kenne ja unsere Self-Storages, das ist schon sehr ansprechend, weil teilweise klimatisiert und eben hell und freundlich und nicht so eine dunkle Ecke, wo keiner abends hingehen möchte, um nochmal nachzugucken, ob sein Hausrat noch da ist. Also völlig andere Situation, als wir das hier von echten Lagerhallen kennen.
Ja, und es ist natürlich von unserer Seite aus ein unheimlich spannendes Investment, was wir haben, weil ein Self-Storage ist eigentlich komplett automatisiert. Man muss sich vorstellen, die Objekte haben stellenweise 10.000 Quadratmeter Fläche, also schon sehr, sehr große Immobilien mit über 1.000 Lagereinheiten drin. Das kann man gar nicht mit Manpower machen. Das heißt, wir sind seit Jahren vollautomatisiert in unseren Systemen. Alles läuft über eine KI gesteuert und dergleichen. Das ist natürlich für einen Immobilienbetreiber die eierlegende Wollmilchsau, weil ich habe keinen großen Aufwand, weil alles, ich sag mal, wenn so ein Lager gemietet wird und es zieht jemand aus, dann vermietet sich das mehr oder weniger übers Internet alleine. Es wird durchgekehrt. Ich habe keine Anschlussvermietung wie im Bürobereich. Ich habe nicht das Problem bei einem Apartment oder einer Wohnung, die ich vermiete. Ich habe viel weniger Manpower, die ich benötige, also viel weniger Kosten, die ich habe. Ich habe Monatsmietverträge, die im Voraus gezahlt werden. Das heißt, wir haben praktisch täglich Zahlungseingänge. Und wir haben ja eben die Vermietungszahlen schon mal gehört. Wenn so ein Self-Storage erstmal in der Vermietung ist, ist das eigentlich eine Cash-Cow, weil es läuft und operativ von alleine mehr oder weniger. Man muss sich um kaum noch was kümmern. Die große Herausforderung ist die Baugenehmigung. Das Bauen an sich ist auch wieder kein Hexenwerk, wenn man da erfahren ist an der Stelle. Aber diese ganze Vorbereitung, Standort identifizieren und dergleichen, das ist die wahre, ich sag mal, Herausforderung. Da sind wir natürlich als TSO-Experten drin und können überhaupt solche Vorhaben umsetzen und realisieren am Ende.
Perfekt. Also zwei Dinge da nochmal zu. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Bei Self-Storage sind wir richtige Projektentwickler. Also vom Ankauf des Grundstücks bis zur Erstellung, also zur Planung, Erstellung und dann dem Weiterverkauf an Dritte, die halt das dann fertig übernehmen, inklusive entsprechenden Mietverträgen. Glaube ich, auch nochmal wichtig hervorzuheben, weil das ja nicht typisch ist für uns. Büroobjekte, da sind wir ja nicht in der Regel auf der Entwicklerseite, sondern kaufen an und hübschen auf. Aber das dann nochmal zu einer anderen Folge, zum späteren Zeitpunkt. Ein Stichwort noch, KI gesteuert. Ist natürlich super spannend, weil gerade sehr hip und aktuell. Erzähl nochmal, was können wir damit steuern? Also was kannst du über die KI steuern, jetzt bezogen auf ein Self-Storage?
Also die KI braucht ja irgendwelche Daten. Und wir arbeiten mit einer Betreibergesellschaft zusammen, das ist CubeSmart, eine der größten Self-Storage-Betreibergesellschaften in den USA. Und wir nutzen also nicht nur das ganze Know-how, die Datenbank, die Vermietungsoption, sondern auch entsprechend das Vermietungssystem. Und immer wenn jemand in einem Self-Storage einen Mietvertrag abschließt, dann werden Daten erhoben. Und es kann sein, dass wenn du jetzt in ein Self-Storage gehst und du gibst an, ich habe zwei Kinder, ich habe das und das, ich möchte eine Einheit 10x10 Meter und ich komme danach hin, ja, hör mal, ich habe keine Kinder, aber eine feste Lebensgefährtin, dann kann es sein, dass wir die gleiche Größe haben, aber unterschiedliche Konditionen bekommen. Ah, okay. Also sehr, sehr intelligent gemacht. Das Schöne ist halt, so ein Self-Storage hat dann auch eine gewisse Entwicklung. Das heißt, am Anfang beim Neubau und wenn es dann in die Vermietung geht, gibt es natürlich sehr viele Lockangebote und Incentives für potenzielle Mieter. Aber ab einer Stabilisierung von, ich sag mal, 80%, dann nimmt man auch in Kauf, dass günstig Mieter eventuell das Storage wieder wechseln, man hebt die Preise generell an, passt das an die Dynamik. Also es ist ein ganz, ganz aktiver Prozess, wo unheimlich viele Fakten und Daten im Hintergrund praktisch beisammenlaufen, damit dieses Vermietungsthema und diese Einnahmensituation dann entsprechend vollautomatisiert
erfolgt. Also betriebswirtschaftlich natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja auch eine Frage, wie viel Manpower muss ich vorhalten oder kann ich das eben tatsächlich zum Teil KI-gestützt machen? Hört sich für mich schon sehr gut an. Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben über Florida gesprochen, den Sonnenstaat schlechthin im Süden der USA. Wir haben über die besondere Geografie gesprochen, über die Attraktivität, vor allen Dingen aber auch über den wirtschaftlichen Teil, nämlich die Attraktivität dadurch, dass halt immer mehr Menschen auch aus anderen Bundesstaaten nach Florida ziehen. Das heißt also, die Wirtschaft hier prosperiert, es gibt Nachfrage und entsprechend Arbeitsplätze. Und es gibt eine Besonderheit, nämlich Lagerfläche, gerade in den Küstenregionen, also Kellerräume, Doppelgaragen, das, was wir so in Europa kennen, ist hier eher selten. Die Menschen brauchen also zusätzliche Lagerfläche, Self-Storages. Und das ist eben einer der entsprechenden Gewerbeobjekte, die wir als TSO dann auch komplett entwickeln.
Genau, da muss ich auch noch mal eben ganz kurz ein bisschen was zu sagen, Bernhard, weil für uns ist das ein Daily Business. Wir haben in den letzten Jahren über 20 Self-Storage-Projekte realisiert. 10 davon auch schon erfolgreich verkauft, haben ja auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Kurze Haltezeiten. Soweit ich das weiß, sind wir auch der einzige Anbieter in Deutschland, der deutschen Investoren überhaupt diesen Zugang ermöglicht. Du hast es ja eingangs gesagt bei der Anmoderation. Das ist seit über 3 Jahrzehnten die erfolgreichste Immobilienklasse in den USA. Es ist aber ein sehr, sehr schwieriges Segment. Ich hatte es ja eben erklärt, die Baugenehmigung und dergleichen. Und soweit nur mit TSO können deutsche Anleger überhaupt in dieses Segment der Gewerbeimmobilien in Amerika investieren.
Perfektes Schlusswort. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, natürlich auch gerne Lob, immer her damit. Mein Name ist Bernhard Sass und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir werden diesen Podcast immer zum Ende des Monats ausstrahlen. Also, wenn ihr ein Abo habt, kriegt ihr eh die Information. Genießt den Sommer. Bis dann.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.